ARD Sounds.
Nicht die Quadratur des Kreises, sondern der Kugel war nötig, um den Sternen so nah zu kommen wie noch nie zuvor. Und eigentlich wundert es nicht, dass es Jena war, die Stadt des Lichts und der optischen Industrie, in der das Planetarium zum Leben erweckt wurde. Vor 100 Jahren wurde dort das Sternentheater eröffnet.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also, wir sehen in die Sterne. Wir wollen ihnen so nah sein wie nur möglich. Und dann nennen wir es trotzdem Planetarium. Also, hätte es nicht ein Sternarium sein können?
Wenn du es ganz genau nimmst, ja, wir sehen natürlich dort viel mehr Sterne als Planeten. Aber ursprünglich war eben geplant, die Bahnen der Planeten dem Menschen darzustellen, nachvollziehbar zu machen. Und deswegen wahrscheinlich der Begriff Planetarium. Aber interessanter Gedanke, ich habe meine Gesprächspartner nicht danach gefragt.
Ja, das müssen wir dann noch weiter.
Hättest du mich mal vorher gefragt.
Nee, ich mag das ja mit den Überraschungen. Ich habe aber gesehen, es ist anscheinend nicht das erste Planetarium, weil solche Superlative mögen wir natürlich hier sehr, auch bei der Weltgeschichte. Aber trotzdem, was Besonderes muss es ja schon haben, sonst würden wir ja hier nicht darüber reden in unserer Weltgeschichte vor der Haustür. Also, was ist da in Jena?
Es ist das dienstälteste Planetarium der Welt. So ist die Jenaer Formulierung heute. Du hast ja schon gesagt, es ist nicht das erste Planetarium, obwohl es in Jena erfunden wurde. Aber es ist das einzige, was aus dieser Anfangszeit, also sprich vor 100 Jahren, noch existiert und immer noch seinen Dienst tut. Und deswegen das dienstälteste Planetarium der Welt.
Aha, und auf einiges davon werden wir auf jeden Fall noch in unserem Nachgespräch eingehen werden. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal die ganze Geschichte in deinem Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Der Himmel über Jena, es ist ein ganz besonderer. Nicht einfach nur Cirrus, Cumulus oder Gewitter, Wolken und Sonne bei Tag, großer Wagen, Polarstern und Mond bei Nacht, beide malerisch eingerahmt von den Kernbergen.
Besonders unterscheidet ihn, dass wir auch einen künstlichen Himmel haben, nämlich einen im Planetarium, in einer Kuppel, wo der Himmel projiziert wird, in einer Schärfe, wie man ihn im echten Leben, also real, gar nicht sehen kann. Insbesondere bis zu einem Horizont, den Sie nirgendwo wahrnehmen können, außer in einem Planetarium.
Jörg Kühn ist der Geschäftsführer des Jenaer Planetariums, einer Jenaer Erfindung, zumindest vom Technischen. Denn die Idee hatte ein Bayer, Oskar von Miller. Ein umtriebiger Techniker, der Bayern elektrifiziert und mit einem Museum die Deutschen für Naturwissenschaften und Technik begeistern will. Dazu soll auch der nächtliche Sternenhimmel auf die Erde geholt werden.
Die Idee dazu war recht komplex. Er wollte einen real animierten Himmel haben, also einen bewegten Himmel, bewegtes Gestirn, das der Zuschauer über sich wahrnehmen kann. Hatte dazu eine grobe Idee, aber keine technische Lösung. Und jetzt entstand der Weg nach Jena dadurch, dass in Jena zu dem Zeitpunkt bereits die damals führende Firma für Optik und Technologie und heute vermutlich auch noch, nämlich die Firma Zeiss, ansässig war und ist. Und an die Firma Zeiss ist das Deutsche Museum München herangetreten mit der Bitte, einen Projektor oder ein System zu entwerfen, mit dem man solche Darstellungen möglich ist.
Alle anderen Firmen in Deutschland haben Miller einen Korb gegeben. Zu kompliziert, nicht umsetzbar sind seine Ideen. Denn Miller will gleich zwei Planetarien. Ein kopernikanisches mit der Sonne als Mittelpunkt und ein ptolemäisches, bei dem die Erde in der Mitte steht und die Sonne um sie kreist. Das Kopernikanische setzen die Jenaer einfach, aber eindrucksvoll um, sagt der Astronomiehistoriker Reinhard Schielicke. Der Ingenieur hat jahrzehntelang in der Universitätssternwarte Jena gearbeitet.
Das muss man sich so vorstellen, dass ein runder Raum in der Mitte eine erleuchtete Kugel, also eine Kugellampe letzten Endes hat, die die Sonne repräsentiert. Und darum kreisen auf Schienen die sechs Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn. Und die Erde hatte den besonderen Zusatz, dass unter der Erdkugel Kugel, ein fahrbarer Wagen montiert war. Man konnte sich also in den Wagen stellen, konnte von der Erde aus sehen, wie stehen denn die anderen Planeten im Verhältnis zur Sonne und wie kommt die Schleifenbewegung zustande. Das war also sehr anschaulich.
Den ptolemäischen Kosmos will Oskar von Miller ganz anders umsetzen. In einer metallenen Halbkugel sollen kleine Lämpchen als Sterne hängen, während ein Gestänge Sonne, Planeten und Mond um die Erde kreisen lässt. Monatelang suchen die Ingenieure nach technischen Lösungen. Ergebnislos. Im Februar 1914 treffen sich Techniker des Deutschen Museums und von Carl Zeiss zu einem letzten Brainstorming. Die Zeiss-Abordnung ist hochrangig besetzt mit Geschäftsführer Rudolf Straubel und dem technischen Leiter Walter Bauersfeld.
Dann ist also lange diskutiert worden, wie man denn diese mechanischen Einrichtungen bauen könnte. Und dann hat Bauersfeld letzten Endes gesagt, ja, also warum machen wir denn nicht einfach eine Projektion? Wir stellen in die Mitte einen Projektionsapparat, in Klammern. Damals war die große Zeit des Kinos. Kinos gab es an jeder Ecke oder wenigstens Vorführgelegenheiten. Also so ganz aus der Zeit gefallen war der Vorschlag nicht, das Ganze zu projizieren. Aber das vereinfachte natürlich die Sache kolossal. Und nach dem Bericht soll Straubel unmittelbar danach gesagt haben, wenn wir schon die Planeten und die Sonne projizieren, können wir die Fixsterne auch projizieren.
Die Idee des modernen Planetariums ist damit in der Welt. Allerdings sind weder Miller noch Straubel oder Bauersfeld die Ersten, die versuchen, die Sterne auf die Erde zu holen. Schon Aristoteles baut eine sogenannte Sphäre. Ein Gerät, mit dem er die Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten demonstrieren kann. Unbekannt ist hingegen der Konstrukteur der Antikythera-Maschine. Gefunden 1900 in einem Wrack, entpuppt sich die 2000 Jahre alte, stark verrostete Bronze als Maschine, mit der man die Bewegungen der Himmelskörper nachvollziehen kann. So perfekt die Geräte auch gewesen sind, man schaut von außen auf die Sterne.
Die ersten Versuche, das Ganze in einer Kugel, die man begehen kann, darzustellen, stammen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Das war einmal Adam Olearius in Schleswig am Schloss Gottorp, der eine Kugel gebaut hat mit 3 Meter Durchmesser. Die Sterne sind darin mit Kristallen oder jedenfalls reflektierenden kleinen Kügelchen dargestellt. In der Mitte steht eine Lampe, die Kügelchen reflektieren das Licht. Man hat den Eindruck eines Sternhimmels.
Der 60 Zentner schwere Globus dreht sich mit Hilfe von Wasserkraft in 24 Stunden einmal um die eigene Achse und erzeugt so die Illusion, die Gestirne würden wie am Himmel auf- und untergehen. Ein Dutzend Leute können im Globusinneren das Geschehen am Himmelszelt beobachten.
Ziemlich gleichzeitig hat Erhard Weigel hier in Jena, jetzt kommt die Jener Astronomiegeschichte zum Tragen, auf dem Jener Stadtschloss, das es damals gab, und das er als Mathematikprofessor und Oberbauleiter der Stadt gerade erneuert hat, mit einem flachen Dach versehen. Und auf diesem flachen Dach hat er eine 6 Meter im Durchmesser haltende Kugel aufgebaut und hat die Sterne durch Löcher dargestellt, sodass man hineingehen konnte. Und bei 6 Meter, da passen schon einige 10 Leute rein. Und die hatten dann den Eindruck des Fixsternhimmels. Und das war also 1660 in der Gegend. 1692 musste der Globus wieder abgenommen werden, weil er für das Dach zu schwer war.
Später baut der Jenaer Mathematikus eine kleinere, begehbare Sternenkugel, in deren Inneren man nicht nur die Sternbilder bewundern kann, sondern auch eine Erde, auf der Vulkane ausbrechen, Gewitter und Stürme toben. Wasser- und Feuerbehälter im Inneren der künstlichen Erdkugel machen die eindrucksvolle Show im sogenannten Pankosmos möglich.
Und mit einem solchen Pankosmos ist er in den 1690er Jahren von Jena über Frankfurt-Oder, Greifswald, Kiel nach Kopenhagen gefahren und hat diesen Pankosmos am Schloss Rosenborg dem dänischen König übereignet, mit dem Hintergedanken, die Kalendervereinigung voranzutreiben. Der Kalender war ja 1582 erneuert worden und die katholischen Länder haben das natürlich sofort angenommen, weil es eine päpstliche Bulle war, die das vorgeschrieben hat, aber die zahlreichen protestantischen Länder konnten sich dem nicht anschließen und allen Astronomen war aber klar, dass der gregorianische Kalender also der einzig mögliche war. Und haben sehr dafür gekämpft und an vorderster Front Weigel. Wir sagen manchmal, er war damals schon Europapolitiker. Also von Wien bis Kopenhagen und nach Den Haag gefahren und in Oslo war er. Und hat für die Kalenderreform geworben und hat dabei eben seinen großen Globus mitgenommen, hat den in Dänemark gelassen.
Auch in England, Frankreich und den USA entstehen solche begehbaren Globen. Der letzte 1913 in Chicago. Also zu einer Zeit, da Oskar von Miller, Rudolf Straubel und Walter Bauersfeld schon das moderne Planetarium entwerfen. Trotz der bahnbrechenden Idee einer Projektion, die Walter Bauersfeld in der letzten Vorkriegssitzung vom Februar 1914 hat, so richtig voran kommen die Arbeiten bis 1919 nicht, erzählt Reinhard Schielicke.
Im März 1919 hat einer der Konstrukteure, ein Oskar von Miller, einen Brief verfasst, es sei mit den Projektoren für die Kugel, um die Sterne in der Kuppel darzustellen, außerordentlich schwierig und sie könnten das doch nicht machen. Und diesen Brief hat er dem Betriebsleiter Bauersfeld übergeben zur Unterzeichnung. Und es war am Sonnabendvormittag, das ist alles sehr schön überliefert. Und Bauersfeld hat den erstmal zu den Akten getan und hat an dem Wochenende auf ein paar Blättern Papier skizziert und aufgeschrieben, wie man ein Projektionsplanetarium bauen kann. Das ist also das Ergebnis von einem Wochenende.
Von der Idee in die Realität dauert es deutlich länger. Erst 1923 ist der Prototyp fertig.
Es wurde dann hier in Jena auf einem der Fabrikdächer eine 16-Meter-Kuppel aufgebaut, um die Feinjustierung vorzunehmen. Denn die Projektoren, es waren insgesamt 81 Projektoren, die da zu koordinieren waren, die mussten ja zum Beispiel den Sternhimmel ohne Lücken irgendwie darstellen.
Die Kuppel. Dass Planetarien Kuppel gekrönt sind, um das Himmelszelt nachzubilden, ist uns heute selbstverständlich. Man könnte sagen, an ihren Kuppeln erkennt man die Sternentheater. Und doch steckt in diesen Kuppeln eine zweite große Bauersfelder Innovation, sagt Stefan Harnisch.
Er hat sich nicht nur Gedanken gemacht, wie muss der Projektor aussehen oder wie muss der arbeiten, sondern auch, wo muss er stehen, wie muss dieses Gebäude aussehen. Dass dort tatsächlich dieses immersive Gefühl, dieses komplette Drinsein in der Szenerie, in dem Raum möglich machte.
Nur eine Kuppel kann die Suggestion erzeugen, unter dem Sternenzelt zu sitzen. Mit Kuppeln krönten zwar schon die Römer Tempel und Thermen, doch Walter Bauersfeld schwebt ein leichter, fast filigraner Bau aus Stahlbeton vor.
Hier ist die Herausforderung, dass man damals natürlich keinen Stahl wirklich rund formen konnte, also in der Länge rund formen konnte, sondern gerade Stahlstäbe nur zur Verfügung hatte.
Bauersfelds Idee, viele kleine Dreiecke aus Stahlstäben zusammenzuschrauben. An jeder Dreiecksecke treffen 6 Stäbe aufeinander, erklärt Jörg Hühn.
Und diese 6 Stäbe sind mit einer Mutter zusammengeschraubt, so weit, so gut. Und diese hat 2 Unterlegscheiben, eine innen, eine außen. Und die innere ist 1 Millimeter kleiner als die äußere. Das führt dazu, dass sich jeder einzelne Stab, und zwar in alle Richtungen von der Scheibe aus gesehen, ganz leicht neigt. Und in der Summe entsteht eine perfekte Kugel, also eine Halbkugel in unserem Fall, die aus vielen, vielen kleinen Neigungen besteht und dazu führt, dass lauter gerade Stäbe einen Kreis ergeben. Also eine Quadratur des Kreises oder hier eigentlich eine Quadratur der Kugel und das auf eine so perfekte Art und Weise, dass das Ergebnis nach dem Betonieren wirklich eine runde Kuppel ist, obwohl im Innenleben nur gerade Stäbe sind. Mittlerweile ziemlich häufig, auch in der Baukultur und der Architektur, aber damals halt noch völlig neu und das in Kombination mit Stahlbeton war halt die komplett neue Idee damals und patentiert auch.
Doch wie kommt Walter Bauersfeld, der weder Bauingenieur noch Architekt ist, auf diese Idee? Jörg Hühn hat eine Vermutung.
Jena war damals auch schon wie heute eine sehr kleine Stadt. Das Besondere war damals auch schon, dass sich die Wissenschaftler aller Fakultäten der Universität und umliegender Wirtschaftsbetriebe und der Gesellschaft immer begegneten auf der Straße. Und Walter Bauersfeld kannte auf jeden Fall auch Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, dem bekannten Botaniker, der ja bis dessen Zeichnungen über Naturphänomene bekannt ist. Und es gibt Zeichnungen, in denen Haeckel bestimmte Naturformen nachbildet und darstellt, die eine geodätische Kuppel ziemlich nahe kommen. Also es steht zu vermuten, dass sich tatsächlich Walter Bauersfeld da auch schon der Natur bedient hat.
Noch heute ist die Bauersfeldsche Kuppel zu sehen. Auf dem Dach der Zeiss-Werke, dem heutigen Einkaufszentrum Goethe-Galerie.
Da war ein Riesenansturm, denn es wollte natürlich jeder mal gucken, wie sieht denn das eigentlich aus. Und es gibt berühmte Fotos, wo eine große Menschenmenge auf dem Zeiss-Dach steht. Bis zu 50.000 Besucher wurden geschätzt, die das angesehen haben. Und schließlich ist zum 70. Geburtstag Oskar von Millers das Planetarium dann in München auch wirklich eingeweiht worden.
München darf sich also rühmen, das erste Planetarium weltweit zu haben. Doch der Ansturm dort und vorher schon auf dem Zeiss-Dach bringt Zeiss-Chef Rudolf Straubel auf eine Idee. Planetarien sollen ein neues Geschäftsfeld für Zeiss werden. Gleich in 6 Städten öffnen vor 100 Jahren Sternentheater. In Barmen, Leipzig, Dresden, Berlin, Düsseldorf, Jena. Dort baut man, nach dem kleinen Probeplanetarium auf dem Zeissdach, ein großes im Garten des Prinzessinnen-Schlösschens am Rande der Innenstadt. Heute ist es das dienstälteste Planetarium der Welt und fasziniert noch genauso wie vor 100 Jahren, als Menschen erstmals einen Blick in den künstlichen Himmel warfen.
Also sind so gefragt, weil sie einfach eine Illusion bieten für die Menschen. Das ist ähnlich wie Magie auch immer sehr gefragt ist. Also man zeichnet etwas nach, was für den Betrachter fast unmöglich erscheint.
Sterne beobachten die Menschen von Anbeginn. Die Astronomie ist die älteste Wissenschaft überhaupt.
Eigentlich ist es so, im Planetarium ist diese Sache schöner,
sagt ausgerechnet ein Astronom. Eike Günther von der thüringischen Landessternwarte Tautenburg.
Weil da kann man die Sachen eben so zeigen, wie man die gerne möchte. Und man kann im Planetarium problemlos auch sagen, wir gucken jetzt mal an, wie die Sonne nächsten Monat herumläuft, wo die Planeten am Himmel stehen. Oder, das geht auch, man kann einfach im Planetarium sich an den Südhimmel begeben und einfach sagen, ah, hier ist genau der Stern, den wir beobachten und hier ist der zu sehen. Und mit dem Planetarium, das ist eine Art, will man sagen, Zeitmaschine. Man kann in der Zeit reisen, man kann auch im Raum reisen, Nordhimmel, Südhimmel. Ja, und die modernen Planetarium, da kann man sogar auch richtig in der Zeit reisen. Alle Sterne bewegen sich und dann kann man sich angucken, wie zum Beispiel das Sternbild Großer Bär in 10.000 Jahren aussieht. Und da werden viele verblüfft sein, dass es kaum zum Wiedererkennen. Das wird also halb auseinandergerissen, das Sternbild.
Astronomen wie Eike Günther liefern den Stoff, aus dem dann die Sternenshows entstehen. Das auch für Eike Günther Faszinierende: Er sieht im Planetarium Dinge, die er im Teleskop nicht sieht. Kochende Lavaseen auf fernen Planeten beispielsweise. Etwa 60 sogenannte Exoplaneten hat Eike Günther entdeckt. Planeten also, die um ferne Sonnen kreisen. Einer davon trägt das Kürzel Koro 7b.
Der hat eine Umlaufzeit von weniger als einem Tag um seinen Stern. Und der Stern ist ein sonnenähnlicher Stern. Und da muss also die Oberfläche derartig heiß sein, dass auf der dem Stern zugewandten Seite also ein ganz großer Lavaplanet ist. Und das ist sozusagen einer der Kandidaten. Aber wir vermuten, dass Gesteinsplaneten mit so kurzen Umlaufzeiten mehr oder minder alle Lava-Ozeane haben auf der dem Stern zugewandten Seite. Den sieht man auch mit einem professionellen Fernrohr nicht, sondern das ist eben abgeleitet, dass der so sein muss. Das ist leider bei den Planeten anderer Sterne außerhalb unseres Sonnensystems eben so, dass wir die im Wesentlichen nur indirekt nachweisen können.
Doch im Planetarium kann man über einen solchen Lava-Ozean eines Exoplaneten fliegen. Und das täuschend echt. Viel authentischer als eine solche Computeranimation am heimischen PC oder selbst in einem Kinosaal wirken würde. Möglich macht es das Full-Dome-System. 2006 ist Jena das erste Planetarium gewesen, das mit diesem neuen Zeiss-System ausgerüstet wird. Full Dome bedeutet, nicht ein Projektor wirft das Bild in die Kuppel, sondern mehrere. 2006 sind es 6, heute sogar 11.
Die letztlich wie ein heimischer Beamer ganz vereinfacht ein Bild an die Wand werfen, in dem Fall nur ein viel größeres, und es sind mehrere Bilder, die miteinander so abgestimmt sind, dass sie ein großes Gesamtbild ergeben. Das heißt, für den Zuschauer sind das nicht mehrere Bilder, sondern ein großes Bild. Und das eine Bild erstreckt sich um einen rum, also aus einer Fischei-Perspektive tatsächlich heraus, um einen herum und bildet jede beliebige Umgebung komplett real nach, sodass ich mich in dieser Szenerie befinde. Und da ist eine Kuppel natürlich primär am besten geeignet, weil es auf rund noch besser geht wie auf jedem anderen eckigen Raum.
Mit dem Full Dome erobert das Planetarium völlig neue Räume. Es geht seither nicht nur quer durch den Kosmos, in ferne Sternenwelten, zurück zum Urknall oder Jahrmillionen voraus. Man taucht in die Tiefen der Ozeane. Es gibt Reisen in den menschlichen Körper und in die Welt der Moleküle. Das Planetarium, sagt Stefan Harnisch,
ist mittlerweile ein Medium, was in der Vermittlung von Wissenschaft, in der Vermittlung aber auch von Kunst und künstlerisch gebraucht wird. Also ein Medium, was ganz breit aufgestellt ist, immer mehr gewinnt. Wie gesagt, erst seit 20 Jahren ernstzunehmend auf dem Markt. Seit 10 Jahren wirklich ein echter neuer Player in der Kunstszene, in der Wissenschaftsvermittlungsszene, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Anwendungen.
Tatsächlich lassen immer mehr und leistungsstärkere Projektoren, Computer, Laser und LED-Technik neue Welten entstehen. Die Planetarien sind der Geburtshelfer einer neuen Kunst.
Das kann man mit Fug und Recht sagen. Also die Full Dome, wie wir es nennen, Kunst, ist letztlich die erste immersive Kunst im eigentlichen Sinne. Also die Planetarien sind als Raum die Geburtshelfer oder eigentlich auch die Geburtsorte immersiver Kunst, wie sie mittlerweile seit vielen Jahren überall und an allen Orten dieser Welt zu sehen ist. Das ist im Planetarium entwickelt und wird dort auch fortgeschrieben.
In Jena mit dem alljährlichen Full Dome Festival. Vom schlichten Sternentheater, das den Nachthimmel am Tage sichtbar machte, haben sich die Planetarien heute in Kunststätten verwandelt, in denen Bilder und Töne eine einzigartige Verbindung eingehen und dem Zuschauer ganz neue Horizonte eröffnen. Das macht sie nach 100 Jahren aktueller und spannender denn je, meint Jörg Kühn.
Und diese Magie hat der Ort schon von Anfang an, den hat er schon vor 100 Jahren und hat sich den technischen Möglichkeiten immer wieder angepasst, sowohl in der technischen Umsetzung, auch den Inhalten, also das, was wir bieten. Und das macht die Faszination, glaube ich, aus bis heute.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Mit dem Projektor durch die Galaxie, 100 Jahre Planetarium Jena. Ein sehr, sehr süßer Titel. Charlie, muss ich ja sagen. Das ist wirklich sehr niedlich. Ja, man kann durch die Galaxie reisen. Ich war gar nicht so in dem Sinne aktiv, aber irgendwie doch schon passiv. Und dass man den ganzen Stern, dem System, dass man irgendwie auch diese Geschichte reisen kann. Ich fand das immer unglaublich faszinierend. Wie war das für dich? Kannst du dich erinnern, wann du es zum ersten Mal in einem Planetarium warst?
Sehr, sehr spät. Denn in
wirklich?
Denn in Mecklenburg, wo ich aufgewachsen bin, da gab es kein Planetarium irgendwo ringsrum.
Ah.
Und dann habe ich das im Studium in Leipzig, gibt es auch kein Planetarium.
Mhm.
Also habe ich das ganz, ganz spät erst irgendwo in Jena das erste Mal gesehen. Und von daher, also ich glaube, der ganz eindrucksvoll ist es immer. Aber so wie man als Kind wahrscheinlich anderthalb Stunden oder eine Stunde, je nachdem, wie es dort ist, den Mund vor Staunen nicht mehr zukriegt. Das war es dann doch nicht.
Logisch, dann warst du einfach schon zu erwachsen und abgehärtet von der Welt. Ich habe tatsächlich das als Kind, das Glück hatte ich, zuerst gesehen. Und in meiner Erinnerung war das, glaube ich, auch das allererste Mal in Jena gewesen.
Mit der Thüringerin,
ja keine Thüringerin, aber meine Familie ist ja in Teilen aus Sachsen und wir waren mit meinen Großeltern auf jeden Fall, glaube ich, in Jena. Die haben uns da pflichtbewusst zuerst hingebracht und dann waren wir mit der Schule in Berlin natürlich, in dem tollen Planetarium im Prenzlauer Berg. Kommen wir zurück in die Realität quasi. Ich finde es ja, das eine ist die Faszination als Kind natürlich für die Planetarien. Aber es hört ja gar nicht auf. Also es ist ja wirklich selbst in unserer Zeit, selbst im Jahr 2026, wo irgendwie die Odyssee ins IMAX kommt und das IMAX irgendwie auf der Welt, es gibt nur ein paar davon, wo man das irgendwie zeigen kann. Aber selbst da ist so ein Planetarium technisch immer noch so spannend. Und hält dieser ganzen Geschichte irgendwie noch stand? Du hast es ja auch gesagt, die Projektoren, das wird ja auch immer wieder aktualisiert.
Ja, das ist einfach wirklich eine technische Weiterentwicklung über 100 Jahre, die immer perfekter ist. Und als, weil du jetzt gerade Odyssee sagtest, als ich das gelesen habe mit den technischen Voraussetzungen alles, habe ich spontan gedacht, könnte man doch im Planetarium zeigen.
Ja, das habe ich auch gedacht. Wahnsinn, oder?
Ja.
Es ist auch was anderes, das so zu gucken. Aber wahrscheinlich macht dann so ein Planetarium doch noch ein bisschen vielleicht was anderes, ne? Weil du musst es ja auch so gefilmt haben, dass es in diese Kuppel passt, ne?
Ja, ja.
Aber
also
toll,
da ist
wäre
ein
das.
Wahnsinnsaufwand, der heute betrieben wird, um so eine Projektion, also so eine Sternreise zu machen oder irgendwas. Mhm. Die Zeitreisen, die da gezeigt werden. Oder wie der Sternenhimmel in 100 Millionen Jahren aussieht. Also das sind ja Wahnsinnsrechenpower. Viele Projektoren, hatte ich ja gesagt. Und wirklich immer perfekter machen, also viel perfekter eigentlich als man.
Das fand ich auch interessant. Eine Steigerung von perfekt.
Ja, die absolute Perfektion. Aber ich fand es auch schon interessant, dass auch ein Astronom wie Eike Günther sagt, ach, er geht gerne ins Planetarium, weil da sieht man Sachen, die er so mit dem Blick durchs Teleskop gar nicht erst direkt sieht. Ne?
Ja, und ich habe mich gefragt, inwiefern denn das wirklich, sag ich mal, authentisch oder wirklich auch am Original ist, was dann da gezeigt wird, weil, wie er auch so meinte, dieser Lavasee, ne, in diesem Full-Dome-System. Und ich denke mir so, aber, oder wie du jetzt auch meintest, quasi gerechnet in die Zukunft, aber ist das nicht trotzdem alles basierend auf, ich sag mal, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, aber könnte doch in Realität auch ganz anders aussehen? Oder ist das wirklich authentisch? Das habe ich mich immer gefragt.
Ganz genau wird man es wahrscheinlich erst wissen, wenn man wirklich mal einen Lavasee filmt.
Hm.
Aber klar, die Wissenschaftler haben natürlich einfach Daten. Hm. Die können schon indirekt was beobachten, dass dort was ist. Und wenn eben ein Planet ganz dicht an einem Stern ist, dann ist klar, der kann nicht kalt sein.
Hm.
Und ansonsten mit Spektralanalyse, da sieht man, was sind da eigentlich für Elemente drin. Bei einem hat man auch so eine Art Staubfahne gesehen. Nicht bei dem Coro 7b vom Eike Günther, aber bei anderen. Also sodass man so ungefähr sich vorstellen kann, was ist dort. Und der Rest ist dann durchaus auch ein bisschen künstlerische Fantasie.
Hm. Aber das macht es ja irgendwie auch aus, oder? Genau, diesen Reiz von einem Planetarium, dass plötzlich was visualisiert wird, auf der Basis natürlich von wissenschaftlichen Daten, aber da wird was visualisiert, was wir sonst so nie sehen könnten.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich wirklich, und das ist nicht bloß Planetarium. Also, weil du vorhin gefragt hast, ich war 2006 in Jena, als sie das Full-Dome-System dort eingebaut haben.
Mhm.
Und man hat mir dann so demonstriert, also ich habe einen Beitrag gemacht, was die alles machen können. Da tauchten plötzlich Riesenmoleküle auf.
Wow.
Und man konnte die drehen und wenden und mit anderen zusammenfügen, wo die gesagt haben, ja, können sich vorstellen, dass Chemiker das nutzen, einfach um zu probieren, wie kann man Molekül zusammenfügen und wie sieht sowas aus, welche Strukturen hat man. Und das, was auch Jörg Hühn sagte, man kann eine Reise durch den Körper machen.
Wahnsinn.
Also die Blutbahn lang, auch das kann man alles visualisieren und dann ist es so, du bist wie ein kleines Mini-U-Boot und reist durch deinen Körper. Also das erlaubt Möglichkeiten, die sind einfach fantastisch und können natürlich auch für Schule oder sagen wir mal für Bildung einfach genutzt werden. Da ist einfach ganz, ganz viel möglich in so einem Planetarium.
Und ich glaube, das wird ja auch, ne? Es sind ja vor allen Dingen Schulklassen, ganz viele Schulklassen, die auch in Planetarien immer noch gehen, für all diese verschiedenen Angebote, die dann gemacht werden. Ich fand es auch unglaublich überraschend oder interessant, dass diese ersten Ideen, so ein begehbares Modell Planetarium zu haben, bereits im 17. Jahrhundert so angefangen haben, ne? Dass man da schon rumgetüftelt hat. Also, dass man schon so früh überlegt, wirklich auch, sag ich mal, was Begehbares zu machen. Modelle, okay, klar, das wissen wir ja schon seit dem antiken Griechenland. Aber dass da wirklich so konkret schon an Modellen gebaut wurde, wo man reingehen konnte.
Zeigt ja nur, dass das den Menschen immer fasziniert hat. Und der immer irgendwie versucht hat oder Wissenschaftler überlegt haben, wie kann man das irgendwie den Menschen zeigen? Wie kann man das machen, vergegenständlichen? Ist ja doch irgendwie abstrakt. Man sieht dann irgendwo den Mars und man sieht die Venus und den Merkur. Und den Mond sieht man natürlich ständig oder fast ständig. Aber wie laufen die Planeten um die Sonne? Oder noch früher ja die Vorstellung auch um die Erde. Ne?
Mhm.
Aber wie sieht das eigentlich wirklich genau aus? Und dass da ein großes Interesse war, das irgendwie darzustellen, ja, das ist nachvollziehbar. Aber die Ideen sind natürlich toll. Also wenn man dann in so einen dunklen Halbkugel reingeht und draußen ist Licht und durch Löcher, die dort reingestochen sind, kann man dann die Sternbilder sehen. Das ist ja auch eine Wahnsinnsarbeit. Also diese Löcher genau so zu stechen, dass die Sternbilder stimmen.
Ja.
Und wenn wir das so gleich aussieht, das heißt ja nicht unbedingt, dass die Sterne gleich sind. Mhm. Die sind ja manchmal weiter weg. Übrigens auch noch die ersten Planetarien. Es gab in Jena direkt einen Beruf, jetzt für alle Freunde des Kreppel, der Sternenstecher.
Sternstecher, toll.
Ja, das waren wirklich perfekte Künstler oder Techniker, die die Löcher in die Kuppeln reingestochen haben. Und die mussten ja unterschiedlich groß sein, damit es authentisch sieht. Also welcher Stern ist ein bisschen heller oder sieht größer aus oder so am Himmel.
Dann kann man nicht mit dem Bleistift da einfach.
Das musste einfach alles stimmen. Und da gab es wirklich den Beruf des Sternenstechers, die das gemacht haben. Also es waren hochqualifizierte Spezialisten, die das gemacht haben.
Und so ein schöner poetischer Name auch einfach.
Ja, ich dachte auch Sternenstecher. Einer der ausgestorbenen Berufe. Heute macht man das eben mit LED-Lämpchen und die kann man natürlich genau einstellen. Das ist gewissermaßen viel einfacher. Aber lange Zeit, jahrzehntelang, mussten diese, ich weiß gar nicht, ob man einen Bohrer genommen hat, wahrscheinlich einen Bohrer, diese Löcher dort in die Kuppel gestochen werden.
Wir haben ja die optische Industrie in Jena, die natürlich eine sehr lange Tradition hat, aber noch viel länger ist ja die Astronomiegeschichte in Jena oder die Jena-Astronomiegeschichte. Interessant natürlich, klar, man kann sich ein Planetarium in einer gewissen Weise nicht vorstellen, ohne auch eine Kalendervereinigung, oder?
Na, die Kalendervereinigung ist eher astronomiegeschichtlich interessant. Also wir wissen ja, der julianische Kalender stimmte nicht so ganz und es hat sich dann Ostern als wichtigstes christliches Fest rutschte dann immer auf andere Termine, die nicht mehr übereinstimmten. Und dann hat man gesagt, man muss mal eine Kalenderreform machen. Und das hat eben der Papst Gregor gemacht, hat gesagt, so, jetzt überspringen wir, ich glaube, 14 Tage oder 10 Tage. Und die protestantischen Länder haben natürlich so eine Anordnung vom Papst nicht befolgt. Logisch.
Logisch.
Aber es waren allen Astronomen klar, das funktioniert so nicht. Wir müssen zu dem gregorianischen Kalender, weil der viel genauer ist. Ja, und Erhard Weigel gehörte eben zu jenen, die dafür gekämpft haben. Und ich finde es auch eindrucksvoll, dass er dafür einfach, um Werbung zu machen dafür, eben wieder so ein Planetarium gebaut hat, oder einen Vorläufer des Planetariums. Und damit sozusagen Werbung gemacht hat für Astronomie und ihn dann auch für die Kalenderreform.
Ja, und vor allen Dingen ja auch wirklich weit gereist ist durch die Lande und ja sogar in andere Länder dafür.
Naja, die protestantischen Länder eben, ne, die es nicht mitgemacht haben. Also wenn man sich anguckt, 1582 hat Papst Gregor das angeordnet. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, also die protestantischen Länder da drin, die haben es erst 1700 gemacht. Also Preußen, Sachsen, Hessen und so weiter, ne? Mecklenburg. Also da auch, wo er lang gereist ist, Erhard Weigel. Die haben 1700 gemacht und wir wissen es ja, die große sozialistische Oktoberrevolution, die im November stattfand. Also Russland hat es 1918 erst gemacht. Und ich glaube, das letzte Land war Griechenland mit 1923.
Oh, wow.
Und du kannst dir vorstellen, du reist über eine Grenze. Also wenn du jetzt von Sachsen nach Bayern fährst und plötzlich ist da ein anderes Datum, nicht bloß eine andere Uhrzeit in jedem Ort, das schafft natürlich heillose Turbulenzen und Verwirrungen.
Und dass es dann wirklich auch untereinander so lange gedauert hat, bis man sich dann synchronisiert hat auf eine Art, ne?
Tja.
Kann man sich heute kaum noch vorstellen.
Ideologische Verbohrtheit gab es auch schon vor 300 Jahren.
Ich würde gerne vielleicht noch ein bisschen auf Oskar von Miller kommen. Ich finde ja diese Person, allein auch in deiner Weltgeschichte, wie du sie so, so ein bisschen damit einbringst, unglaublich spannend. Also ein Mann, der quasi Bayern elektrifiziert, ja, und dann auch noch diese Idee hat, dass man so ein Planetarium braucht und dann gleichzeitig aber auch sagt, wir wollen ein deutsches Museum haben für Naturwissenschaften. Also dieser Oskar von Miller, wenn er jetzt in unserem Gebiet gewesen wäre, hätten wir auch eine Weltgeschichte zu dem gemacht wahrscheinlich.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also falls Bayern sich anschließt der Weltgeschichte vor der Haustür, dann wäre Oskar von Miller einer der ersten Personen, die ich machen würde. Ja, Oskar von Miller, er hat so die ersten großen, also über längere Strecken Stromübertragung in Bayern gemacht. Erst Gleichstrom, später Wechselstrom. Er hat auch, das kennen vielleicht Leute, das Walchensee-Kraftwerk gebaut. Wer es nicht kennt, wer mal in den Alpen ist oder Alpenvorland, Kochel am See, Walchensee. Lohnt sich nicht nur landschaftlich, sondern auch mal das Kraftwerk anzugucken. Und wenn man in München ist und technikaffin, dann unbedingt das Deutsche Museum angucken. Hm. Also Oskar Miller, aber er ist für seine Verdienste geadelt worden, Oskar von Miller, ist eine ganz, ganz wichtige Figur, sowohl für die Technikgeschichte als auch für die Technik in Bayern und eigentlich auch darüber hinaus, weil er hat die ersten Langstreckenübertragungen von Strom gemacht und damit gezeigt, das geht, dass man Strom übertragen kann.
Hm. Von deinem Tipp gerade wurde ich ein bisschen wach, weil ich mir auch dachte, wir hatten doch auch schon mal eine Weltgeschichte, wo der Herr Straubel, also der Chef von Zeiss, eine Rolle gespielt hatte.
Und Strom.
Da war doch was.
Genau. Ja, Straubel war auch der Mann als Zeiss-Chef, der die Idee hatte, die Saale anzustauen und Wasserkraftwerke dort zu bauen. Hintergrund ist, dass Carl Zeiss ein Problem hatte mit seinen Linsen, mit Kohlekraftwerken, weil natürlich Jena an der Saale, Tallage, und sie hatten Smog. Und das ist natürlich Gift, wenn man hochwertige Linsen, hochwertiges Glas herstellen will. Und deswegen hatte er damals die Idee, weg mit den Kohlekraftwerken und umweltfreundliches Wasserkraftwerke an der Saale zu bauen. Ist später entstanden, erst mit dem Bleilochtalsperre. Darüber hatte ich ja mal eine Weltgeschichte gemacht.
Genau.
Die Grundidee geht auf Straubel zurück.
Genau, und unbedingt auch eine Empfehlung, sich diese Folge mal anzuhören, die Weltgeschichte vor der Haustür zur Bleilochtalsperre.
Genau.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie auf mdrkultur.de und natürlich in ARD Sounds. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Wenn Sie Empfehlungen haben, Hinweise, vielleicht aber auch Kritiken, dann schreiben Sie uns gern an
weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.